Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thilko Gries herzlich willkommen. Heute Vormittag 11 Uhr in Deutschland. Handys beginnen zu dröhnen und Sirenen beginnen zu heulen. Und weil der Warnton in und von Smartphones automatisch ausgelöst wird, wurde es mancherorts ziemlich laut. Auch zum Beispiel im Deutschen Bundestag.
Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag. Nein, wir stimmen jetzt nicht ab. Ich warte das mal kurz ab. Ja, also bei denen, wo es funktioniert hat, die könnten das Handy dann mal kurz ausmachen oder den Ton ausschalten.
Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Die Abstimmung, die sie da angekündigt hat, die fand dann, als es wieder ruhig geworden war, wie geplant statt. Wie der Warntag in Deutschland bundesweit insgesamt abgelaufen ist, das wird eine Facette dieser Sendung sein. Wir berichten außerdem aus Dresden, wo ein Drittel der Carola-Brücke in der Elbe liegt und der Rest der Brücke auch gefährdet ist. Außerdem ein Thema, die Europäische Zentralbank senkt einen wichtigen Zinssatz und der im Staatsbesitz befindliche Logistiker DB Schenker steht nach Medienberichten vor dem Verkauf. Im Hintergrund um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk ist heute das Thema, wenn Eltern in Haft sind, wie Kinderrechte geschützt bleiben. Jeden Tag ein Stück neuer Entwicklung zwischen Ampel und Union. Am Dienstag, da verließen die Vertreter von CDU und CSU die Gespräche mit der Regierungskoalition darüber, wie die sogenannte irreguläre Einwanderung nach Deutschland stärker kontrolliert werden solle und könne. Gestern am Mittwoch dann erklärte FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray im Bundestag, in diesem Politikfeld stehe er der Union viel näher als der eigenen Koalition. Und heute schlägt Friedrich Merz, der CDU-Chef, vor, Zurückweisungen an deutschen Grenzen, die könnte man 3 Monate lang testen. Die Koalition hat heute das getan, was sie allein tun kann, das von ihr sogenannte Sicherheitspaket in den Bundestag einzubringen. Darin enthalten schärferes Waffenrecht, neue Befugnisse für die Polizei und ein schärferes Aufenthaltsrecht. Johannes Kuhn.
Das Sicherheits- und Asylpaket verkörpere eine Leitlinie, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Wer den in Deutschland gewährten Schutz missbrauche, müsse das Land verlassen.
Wir erleichtern es auch deshalb, mit unserem heutigen Paket Personen auszuweisen, die Straftaten mithilfe von Waffen oder anderen gefährlichen Werkzeugen begehen. Auch wer aus menschenverachtenden Motiven wie Antisemitismus, Rassismus, Homophobie oder Frauenhass zum Straftäter wird, muss damit rechnen, dass ihm der Schutz in Deutschland verweigert oder aberkannt wird.
Die Verschärfung der Asylgesetze sieht auch vor, Geflüchteten die Sozialleistungen zu streichen, wenn für sie eigentlich ein anderes EU-Land zuständig ist. Genau das war beim mutmaßlichen Attentäter von Solingen der Fall. Auch Heimatreisen ohne triftigen Grund sollen einfacher zu Abschiebungen führen. Ein weiterer Teil des Pakets ist die Verschärfung des Waffenrechts. Messerverbote sollen bei Volksfesten, Sportveranstaltungen und Märkten unabhängig von der Klingengröße gelten. Im öffentlichen Nahverkehr inklusive der Bahnhöfe können Landesbehörden Messerverbote erlassen. FDP-Justizminister Marco Buschmann, selbst lange ein Kritiker solcher Waffenrechtsmaßnahmen, betonte, ein reines Placebo sei dies nicht.
Nicht das Verbot hält natürlich Menschen ab, die andere verletzen wollen. Aber es ist die rechtliche Grundlage dafür, dass Landespolizeien und Ordnungskräfte zu Konzepten kommen, die Befugnisse haben, um für mehr konkrete Sicherheit zu sorgen.
Die Union sieht als größte Oppositionsfraktion so wörtlich viele vernünftige Maßnahmen. Die Ausweitung von Polizeibefugnissen, zum Beispiel beim biometrischen Gesichtsabgleich mit Internetfotos, geht den Konservativen aber nicht weit genug. Und dann ist dann noch die bekannte Unionsforderung, Geflüchtete an der Grenze flächendeckend zurückzuweisen. Die sei, anders als die Bundesregierung es darstelle, durchsetzbar, so CDU-Mann Thorsten Frei. Faeser zaudere nur wieder einmal.
Die Frau Innenministerin hat vor wenigen Wochen noch gesagt, dass Rückführungen nach Afghanistan unmöglich wären. Heute sehen wir, es geht. Sie haben vor wenigen Wochen noch gesagt, dass die Reduzierung der Unterstützung für Dublin-Flüchtlinge unmöglich wäre. Heute sehen wir, es geht. Und deswegen muss man eines sagen. Ohnmacht darf nicht das Synonym dafür sein, dass der politische Wille fehlt, tatsächlich etwas nach vorne zu bewegen.
Neben SPD und FDP tragen auch die Grünen das Paket mit, sehen aber in Detailfragen noch deutlichen Klärungsbedarf. In der Kritik heute konzentrierte man sich, wie hier die Grünen-Politikerin Irene Mihalic, allerdings auf CDU und CSU.
Was Sie da vorne
fordern, ist europarechtlich nicht haltbar und politischer Wahnsinn, meine Damen und Herren. Das haben Ihnen die Innenministerin und auch der Justizminister in allen Details bestätigt. Sie wollen keine Lösungen, sie umarmen das Scheitern.
Die AfD wiederum hält die Verschärfungen für zu schwach. Was sie nicht davon abhält, sich unterm Strich bestätigt zu fühlen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann.
Um die Migration zu begrenzen, greifen Union und Ampel jetzt auch noch zu den Maßnahmen, die allein die AfD seit Jahren fordert. Die Union übernimmt sogar unseren zentralen Punkt, Zurückweisung an den Grenzen. Ich kann damit hier im Bundestag und vor der Geschichte festhalten, wir haben Recht gehabt mit all unseren Warnungen, mit all unseren Forderungen.
Die Linke wiederum kritisiert die geplanten Verschärfungen. Die noch Vorsitzende Janine Wissler sieht die Parteien der Mitte deutlich nach rechts rücken.
Der feuchte Traum eines jeden AfDlers ist zu Regierungshandel geworden. Statt Haltung zu zeigen, stimmen sie alle in die rechte Erzählung vom angeblichen Kontrollverlust ein.
Die Ampelvertreter betonten heute unisono, für weitere Gespräche mit der Union die Türe offen zu lassen. CDU-Chef Friedrich Merz wiederum lancierte einen neuen Vorschlag. Eine testweise pauschale Grenzzurückweisung von Geflüchteten von Oktober bis zum Ende des Jahres.
Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor mehr als 3 Jahren und an anderen Orten der Bundesrepublik, sie waren ein Wendepunkt. Die Warnung der Öffentlichkeit vor Katastrophen funktionierte damals nicht, sie muss aber funktionieren. Der Warntag heute war einer der jährlich stattfindenden Testtage. Und wie das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Ablauf heute bewertet, berichtet Merle Giebeler.
Es hat alles gut funktioniert, so das schnelle Fazit von Ralf Tiesler am frühen Nachmittag. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war sichtlich zufrieden und ein wenig erleichtert. Der Warntag sei ein Stresstest für die Systeme. Heute kam es vor allem darauf an zu prüfen, ob es gelingt, alle Systeme gleichzeitig und pünktlich auszulösen. Und das habe geklappt, so Tiesler. Nachrichten auf Handys schlugen Alarm, Rundfunkanstalten wurden informiert, Anzeigetafeln im öffentlichen Raum bespielt. Zusätzlich testeten viele Kommunen ihre eigenen Warnsysteme wie Sirenen. Wie viele Menschen heute erreicht wurden, lässt sich noch nicht sagen. Dafür ist das Bundesamt unter anderem auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Noch bis zum 19. September können Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen in einer Online-Umfrage teilen. Bereits heute Mittag sei die Umfrage 50.000 Mal aufgerufen worden, so Tiesler. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Bundesamtes 97% der Menschen über mindestens einen Weg mit einer Warnung erreicht.
Merle Giebeler über den Warntag heute. Es ist seit fast 11 Monaten praktisch immer ein ähnlicher Ablauf. Israels Armee greift im Gazastreifen Ziele an, an denen sie Terroristen der Hamas vermutet, und trifft und tötet dabei auch Zivilisten. Gestern wurde eine Schule angegriffen, die palästinensische Seite meldet 18 Tote. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat die verfügbaren Fakten dazu heute Mittag hier im Programm im Deutschlandfunk wie folgt geschildert.
Die israelische Armee sagt, man habe dort eine Kommandozentrale der Hamas angegriffen. So heißt es oft. Es gibt viele Kommandozentralen offenbar im Gazastreifen. Es gibt jetzt auch eine Stellungnahme auf die Kritik eben von Seiten der UN. 6 UNRWA-Mitarbeiter sollen ja getötet worden sein. Insgesamt 18 Tote soll es gegeben haben. Und die IDF, die israelischen Streitkräfte, sagen, bei vielen Namen, die da veröffentlicht wurden, scheint es so zu sein, als ob das auch Hamas-Leute wären. Diese Angaben können wir natürlich nicht überprüfen, aber es stehen da 2 Aussagen gegeneinander. Wir beobachten immer mehr, dass es immer mehr Angriffe gibt auf Gebiete, auf Zonen, in denen auch tatsächlich Menschen Schutz suchen. Das ist bei Schulen so. In dieser Schule zum Beispiel, die hat 12.000 Menschen zum Schutz gedient. Das ist auch in humanitären Zonen so, wo es Angriffe gab, wo die Zonen immer wieder verkleinert werden. Das liegt einerseits natürlich am Vorgehen der israelischen Streitkräfte. Andererseits muss man sagen, dass aus diesen Einrichtungen dann eben manchmal auch Hamas-Kämpfer operieren, dass die dort sich verschanzen hinter der Bevölkerung, die dort Schutz sucht. Und das macht es dann natürlich schwer in dieser Kriegführung und das israelische Ziel zu erreichen, die Hamas tatsächlich zu zerschlagen, wenn sie aus diesen Einrichtungen tatsächlich danach operiert.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Nach mehr als 11 Monaten Krieg mit beinahe täglichen Angriffen haben die Vereinten Nationen heute verschiedene Zahlen veröffentlicht, die die Situation im Gazastreifen zu beschreiben helfen. Die Wirtschaftsleistung, auch vor dem 7. Oktober schon kein sprudelnder Quell des Wohlstands, ist im Gazastreifen nahezu zusammengebrochen, gesunken auf weniger als ein Sechstel des Vorkriegsniveaus. Die Weltgesundheitsorganisation hat inzwischen fast 600.000 Kinder gegen Kinderlähmung geimpft. Und dieselbe WHO erklärte, wegen der Bomben und Raketen auf den Gazastreifen hätten viele Menschen so schwere Verletzungen erlitten, dass für sie jahrelange Reha-Maßnahmen notwendig seien. Aus Genf, Katrin Hondl.
Mehr als 22.000 Menschen in Gaza, so die Schätzung der WHO, seien lebensverändernd, also schwer verletzt worden. Das heißt, sie brauchen jetzt und in den kommenden Jahren Reha-Behandlungen. Meistens geht es um schwere Verletzungen der Gliedmaßen an Armen, Händen, Beinen und Füßen also. Bei ungefähr 3.000 bis 4.000 Verletzten, so die WHO-Schätzung, kam es seit Kriegsbeginn zu Amputationen. Der Reha-Bedarf sei enorm gestiegen, so Richard Piepercorn, der WHO-Vertreter für die Palästinensergebiete, per Videoschalte in Genf. Wir brauchen dringend Hilfe, sagte er. Bis zu einem Waffenstillstand könne man nicht warten. Seit Dezember 2023 ist das einzige Zentrum für Gliedmaßenrekonstruktion und Rehabilitation des Gazastreifens außer Betrieb. Ein Großteil der medizinischen Fachleute hätte fliehen müssen. 39 Physiotherapeuten seien getötet worden. Derzeit sind laut WHO in Gaza nur noch 17 von 36 Krankenhäusern teilweise funktionsfähig. Auch medizinische Grundversorgung sei wegen Unsicherheit, Angriffen und Evakuierungen häufig unzugänglich.
Katrin Hondl aus Genf. König Albert war König von Sachsen von 1873 bis 1902. König Albert heiratete eine Carola. Nach ihr wurde die Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Carola-Brücke in Dresden benannt. Die Wehrmacht sprengte diese Brücke kurz vor Kriegsende 1945. In der DDR hieß die dann anders aufgebaute Carola-Brücke einige Jahre nach einem anderen Namenspatron und Carola kam zurück 1991. Ein Teil dieser Brücke stürzte in der Nacht auf Mittwoch zusammen und der Rest der Brücke, der noch steht, der ist Behörden zufolge auch einsturzgefährdet. Lukas Görlach aus Dresden.
Noch am Abend soll der Abriss des eingestürzten Brückenteils beginnen. Man wolle einem möglichen Hochwasser zuvorkommen, sagt Simone Prüfer, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes der Stadt Dresden.
Es hängt alles an dem seidenen Faden. Wir haben uns entschieden, die Brückenzüge, die noch oben sind, auf der Neustädter Seite beginnend runterzuholen. Das ist einmal der durchgebogene Teil, den Sie dort sehen. Und in dem Zusammenhang dann auch der verbliebene Kragarm zum Widerlager hin, also das, was auf Neustädter Seite ist.
Technik dafür werde gerade zur Brücke transportiert.
Wir haben alle Kräfte zusammengeführt, werden wir mit gebündelten Kräften Bundeswehr abgefragt, Unternehmen abgefragt, die sind alle vor Ort, die haben ihre Technologien entwickelt, die werden beginnen. Unterstützt vom THW und von allen Einsatzkräften vor Ort. Wir wollen versuchen, diese Teile runterzuholen und abzutransportieren, zertrümmert abzutransportieren. Im Moment sind die Schienen, die Straßenbahnschienen und die Fernwärmeleitung stehen derartig unter Spannung, dass wir die vorher trennen müssen. Das wird heute auch passieren mit einer kleinen Sprengung, die wir initiieren werden, die mit Unterstützung vom THW durchgeführt wird.
Auch einer der noch stehenden Brückenzüge, Zug B, habe sich um mehrere Zentimeter abgesenkt. Dies werde gerade analysiert. In der Stadt selbst merkt man heute, dass etwas fehlt. Vor allem im Berufsverkehr.
Ja, das ist sehr stauig momentan. Also man steht viel.
Wir bewegen uns überwiegend mit öffentlichem Personennahverkehr, haben aber auch zum Beispiel eine Verwandte, die dort nahe der Brücke lebt und die zum Arzt gefahren werden muss. Also wir erleben beide Seiten und auch bei alle Probleme, die da natürlich für alle Personen rundherum daran geknüpft sind.
Also man kann jetzt wirklich gespannt sein, wie es weitergeht. Und jetzt können Sie, glaube ich, froh sein, dass die Waldschlösschenbrücke da ist.
Mit bestimmten Sachen muss man einfach leben lernen.
Mit dem Fehlen der Brücke leben lernen, nicht ohne zuerst die Gefahr zu beseitigen, die immer noch von der Brücke ausgeht. Die Stadt Dresden hat dafür einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Dieser werde sich auch nach dem Abriss zweimal täglich treffen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.
Wir werden weiter sehr genau untersuchen, wie wir die Straßen-, Fahrrad- und Bahnverkehr in der Innenstadt stabilisieren. Dazu gehört auch eine Prüfung, ob es sinnvoll ist, die Augustusbrücke wieder für den MIV zu öffnen. Es gibt einige Argumente dafür, aber auch einige dagegen. Uns allen in der Verwaltung ist bewusst, dass einige riesige Fragen noch unbeantwortet im Raum stehen. Wie konnte das passieren? Und hat es Versäumnisse gegeben, die diese Katastrophe erst möglich gemacht haben? Es wird unsere Pflicht und Aufgabe sein, genau dies herauszufinden,
sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Nachmittag im Dresdner Stadtrat. Für den Einsturz der Brücke wurde die Tagesordnung angepasst, um über den aktuellen Stand der Sicherungsarbeiten zu informieren. Wie lange die Carola-Brücke in Dresden für den Autoverkehr gesperrt sein wird, ob der noch stehende Teil überhaupt wieder befahrbar sein wird, kann im Moment noch niemand vorhersagen. Ein kompletter Neubau kann nicht ausgeschlossen werden.
Wie marode sind nicht nur Dresdens Brücken, sondern Deutschlands Verkehrsbauwerke? Antworten dazu hören Sie in unserem Podcast Der Tag in der Deutschlandfunk-App. In Kenia ist eine dreitägige Staatstrauer angesetzt worden. Das Land trauert um 21 Schülerinnen und Schüler, die bei einem Großbrand in einem Internat ums Leben kamen. Diese Schule galt den Kindern und ihren Eltern als Hoffnung auf eine gute Zukunft durch Bildung. Und nun wird in der Trauer gefragt, wie dieser Brand möglich war. Aus Nairobi berichtet Navena Kotor.
Es ist eine Nacht, die Peter Mbogo nie vergessen wird. Peter ist 12 Jahre alt und geht seit Anfang des Jahres auf das Hillside-Internat in Endarasha, am Fuße des Mount Kenya. Wie viele andere Eltern in Kenia hat Peters Familie den Jungen aufs Internat geschickt, in der Hoffnung, dass er hier bessere Bildungschancen hat. Aber am 5. September ereignet sich im Schlafsaal eine Tragödie. Wir sind ins Bett gegangen, so wie jeden Abend. Wir sind eingeschlafen, aber dann wurden wir irgendwann wach. Das Feuer hat uns überrascht. Mein Freund ist gekommen, um mich aufzuwecken. Dann haben wir nach einem Weg gesucht, den Schlafsaal zu verlassen. Aber ich konnte keinen finden. Ich habe weiter nach einem Fluchtweg gesucht. Aber irgendwann bin ich bewusstlos geworden. Peter hat Glück im Unglück. Irgendwie wird er aus dem Schlafsaal gezogen und später ins Krankenhaus gebracht. Er hat Verbrennungen im Gesicht, auf der Stirn und den Wangen. Und er steht unter Schock, denn zu den äußeren Verletzungen kommt die Trauer. Mindestens 21 Jungen zwischen 8 und 14 Jahren haben das Inferno nicht überlebt. Wenn er über seine Freunde spricht, kommen ihm die Tränen. Einige meiner Freunde sind tot, so wie John. Timothy haben sie immer noch nicht gefunden und Brian hat Verbrennungen. Peters Freund John Komu hat das Feuer nicht überlebt. Sein Vater Elliot Komu ist immer noch fassungslos. Seine geröteten Augen sprechen Bände. Noch 2 Tage vor dem Unglück hat er seinen 13 Jahre alten Sohn in den Bus nach Endarasha gesetzt. Das war das letzte Mal, dass er sein Kind lebend gesehen hat. Als ich gehört habe, was passiert ist, bin ich in die Schule gerast, um nach John zu suchen. Er war ja in der 7. Klasse. Als ich angekommen bin, habe ich den Schlafsaal komplett ausgebrannt vorgefunden. Ich habe angefangen, nach meinem Kind zu suchen. 2 Tage lang habe ich ihn gesucht. Dann habe ich John abends in der Leichenhalle einer Kirche gefunden. Für Elliot Komu und die anderen Eltern bricht eine Welt zusammen. Ausgerechnet das Internat, der Ort, an dem die Kinder sicher und behütet sein sollten, wurde ihren Söhnen zum Verhängnis. Die genaue Ursache für diesen Brand ist bislang unklar. Aber so wie Elliot fragen sich viele Eltern, wo die Aufsichtspersonen waren, als das Feuer ausgebrochen ist und ob die Kinder eingeschlossen waren. Niemand scheint unsere Kinder beaufsichtigt zu haben. Ich habe mir den Schlafraum angeschaut, als ich meinen Sohn eingeschult habe. Es gab nur eine Tür und es war sehr eng, weil immer mehr Schüler aufgenommen wurden. Immer wieder kam es in den letzten Jahren in kenianischen Internaten zu Bränden wie diesem. Aber das tödliche Feuer und das Schicksal der Kinder in Endarasha hat Kenia aufgerüttelt. Die Regierung hat versprochen, den Fall aufzuarbeiten und eine Inspektion aller Bildungseinrichtungen angeordnet. Aber bislang haben die Familien hier mehr Fragen als Antworten.
In den vergangenen Monaten haben wir immer wieder Nachrichten darüber registriert, wie die Inflationsrate in Deutschland wieder sukzessive sinkt. Und wer sein Auto betankt in diesen Tagen, der merkt das ja auch. Das sind eher niedrigere Preise für Diesel und Benzin. Auch das fließt in diese Statistik ein. Eine sinkende Inflation ist dann ein Argument für die Europäische Zentralbank, die Einlagezinsen im Euroraum zu senken. Das ist der Zinssatz, den Banken bekommen, wenn sie ihr überschüssiges Geld bei der EZB parken. Bianca von der Au.
Es kam wie erwartet. Pünktlich um 14:45 gab die EZB in einer Pressemeldung bekannt, die Leitzinsen in der Eurozone erneut zu senken. Der richtungsweisende Einlagezins, den Banken erhalten, wenn sie Geld bei der EZB parken, verringert sich demnach um 0,25 Prozentpunkte und liegt nun bei 3,5%. In der anschließenden Pressekonferenz erklärte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die Inflation gehe aus Sicht der EZB in die richtige Richtung. Zu weiteren Zinsschritten wollte sie sich aber nicht äußern. Sie blieb bei der bereits bekannten Aussage, man wolle datenbasiert und von Treffen zu Treffen entscheiden. Die nächste EZB-Zinssitzung ist schon in 5 Wochen am 17. Oktober. Volkswirte bewerten die jüngste Zinssenkung als vertretbar. Angesichts der sinkenden Inflation und schwacher Konjunkturaussichten, so Clemens Fußt vom IFO-Institut. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hingegen hält die bereits zweite Zinssenkung der EZB für riskant, denn die Inflation habe sich ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Nahrungsmittel deutlich über dem Ziel der Notenbank festgesetzt, so Krämer. Außerdem legten die Arbeitskosten rasant zu.
Der Konzern Deutsche Bahn, der hat Sparten, die machen Verluste. Der Fernverkehr gehört dazu oder auch der Güterverkehr. Profitabel ist hingegen der Logistiker Schenker. Und Schenker soll verkauft werden, das ist schon länger klar. Nach Medienberichten steht der Verkauf nun kurz bevor an einen der größten Logistiker der Welt, an den dänischen Konzern DSV. Dieter Nürnberger.
Das Rennen im Bieterverfahren soll demnach das dänische Unternehmen DSV gemacht haben. Die Bahn AG selbst verweist bisher allerdings auf Vertraulichkeit im Verkaufsprozess und auch der potenzielle Käufer will sich nicht äußern. DB Schenker ist mit mehr als 70.000 Beschäftigten einer der führenden Logistikkonzerne weltweit mit einem Umsatz von knapp 20 Milliarden Euro. Angestoßen wurde der Verkaufsprozess vor über 2 Jahren durch die Bundesregierung. Die Einnahmen sollten zum Schuldenabbau des Mutterkonzerns genutzt werden. DB-Finanzvorstand Levin Holle äußerte sich stets zurückhaltend, etwa bei der Bilanzvorlage für den DB-Konzern im Juli.
Verkaufen werden wir nur, wenn es wirtschaftlich vorteilhaft für die Deutsche Bahn ist.
Laut Experten soll der Kaufpreis rund 14 Milliarden Euro betragen, und zwar für 100% der Bahntochter. Bis vor kurzem hatte es neben dem dänischen Logistikunternehmen DSV mit dem Finanzinvestor CVC Capital Partners noch einen weiteren Bieter gegeben. Dieser hatte wohl auch die Variante eines Teilkaufs überlegt. 24,9% von Schenker hätten somit zumindest zunächst bei der Bahn AG verbleiben können. Interessant, die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi favorisierte den Finanzinvestor als potenziellen Käufer. Sie befürchtet bei einem Verkauf an ein reines Logistikunternehmen Synergieeffekte, was konkret zu Arbeitsplatzverlusten führen würde. In Deutschland arbeiten rund 15.000 Beschäftigte für Schenker. Als gestern der nun sehr wahrscheinliche Käufer DSV genannt wurde, kam es an mehreren Standorten zu Protestaktionen. Bis zu rund einem Drittel der hiesigen Stellen könnten wegfallen, so Verdi. Fest steht, Schenker war in den vergangenen Jahren der Gewinnbringer im Bahnkonzern. Vor allem in der Corona-Zeit flossen hohe Gewinne der DB-Tochter. Was etwas abgeschwächt auch immer noch gilt, so DB-Finanzvorstand Levin Holle bei der Vorlage der Zahlen für das erste Halbjahr 2024.
Auch nach der Normalisierung der globalen Frachtraten bleibt DB Schenker ein verlässlicher Gewinnbringer mit sehr erfreulichen Ergebnissen und guten Zukunftschancen. Auch beim Umsatz bleibt DB Schenker mit 19,1 Milliarden Euro über dem Niveau von 2019.
Zum Vergleich, im ersten Halbjahr dieses Jahres hatte der Gesamtkonzern Deutsche Bahn AG einen Verlust von mehr als 1 Milliarde Euro vermelden müssen. Kritik am wahrscheinlichen Verkauf kommt bislang auch aus der CDU-CSU. Bei Schenker sollten möglichst viele Arbeitsplätze gesichert werden und auch die Zentrale in Deutschland bleiben. DB Schenker wurde seit 2002 von der Bahn AG zurückgekauft und reintegriert. Das Logistik-Tochterunternehmen transportiert überwiegend per Lkw-Flotte, gehört somit laut Ansicht vieler Politiker nicht zum Kerngeschäft der bundeseigenen Bahn AG, welches künftig gestärkt werden soll.
Wenn Schenker dann verkauft sein wird, dann dürfte das Kerngeschäft der Deutschen Bahn wieder sichtbarer werden im Konzern. Das ist der Betrieb eines Eisenbahnnetzes, der Betrieb von Bahnhöfen und von Zügen, die diese Bahnhöfe anfahren. Das funktioniert, das ist wirklich reichlich beschrieben worden, zurzeit in vielen Gegenden Deutschlands nur sehr dürftig. Mit der Komplettsanierung eines Streckenabschnittes zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, der sogenannten Riedbahn, versucht die Deutsche Bahn alles auf einmal zu sanieren und wieder glänzend zu machen, damit danach möglichst nichts mehr wackelt und ausfällt. Die Bauarbeiten laufen seit Mitte Juli Tag und Nacht, was auch die Anwohner bemerken. Ninja Degen.
Es sieht so ein bisschen aus wie ein Zug mit einem langen Fließband. Unten wuchtet ein Greifarm die alten Bahnschwellen aus dem Gleisbett, während ein paar Meter weiter hinten die neuen eingesetzt werden, inklusive Gleis. Schwelle für Schwelle arbeitet sich der hochmoderne Umbauzug vorwärts. In einem Arbeitsschritt erneuert er Bahnschwellen, Schotterbett und Gleise, so Julian Fassing, Projektleiter der Riedbahn.
Heißt, vorne fährt der Zug auf dem alten Gleis und hinten fährt er auf dem neuen und zwischendrin tauscht er alles aus. Und das mit einer hohen Geschwindigkeit, sodass man innerhalb weniger Tage ganze Streckengleise von mehreren Kilometern umbauen kann.
Bis zu 350 Meter schafft der Fertiger pro Stunde. Insgesamt 5 davon sind zurzeit bei der Riedbahnsanierung im Einsatz. Eng aufeinander abgestimmt, sonst verrutscht der Zeitplan.
Wenn die Maschine heute hier aus dem Takt geriete, was sie nicht tut, dann hätten wir das Problem, dann fehlt es uns morgen irgendwo anders. Und dann kann so ein Dominoeffekt natürlich passieren, dass wir aus dem Takt geraten. Das ist bislang nicht der Fall. Dafür ist der Bauablaufplan auch robust genug. Aber das ist in der Tat das größte Risiko.
Freude über den Baufortschritt bei der Bahn. Genervte Anwohner an der Strecke. Im Mannheimer Stadtteil Blumenau kennt man sich mit Bahnlärm von jeher gut aus. Denn manche Häuser stehen hier nur 10 Meter von dem alten Bahndamm entfernt, hinter dem die Strecke jetzt grundsaniert wird. Statt Bahnlärm gibt's jetzt Baulärm. Vor allem in der Nacht, erzählen die Blumenauer.
Im Moment ist es, dass eben tatsächlich so Arbeitszüge vorbeifahren und dann auch laut hupen. Also das war gerade vorhin der Fall wieder, dass eben auch diese Riesenmaschine da, als die durchgefahren ist, das war schon wirklich laut.
Das letzte Mal war, wie wenn die irgendwas nageln würde und das war so ein metallisches Geräusch.
Nachts, die arbeiten, drei fangen sie an, Container, da haben die Steine oder was reingeworfen. Das klappert ganz schön und das stundenlang.
Das ging plötzlich los, es war ein Mörderlärm.
Eine Bürgerinitiative der Anwohner macht seit Baubeginn im Juli auf die Belastungen aufmerksam. Manche hier hat die Bahn deshalb schon neue Schallschutzfenster spendiert. Ob auch eine Lärmschutzwand kommt, ist noch nicht entschieden. Das laute Hupen in der Nacht müssen die Anwohner aber bis zum Ende der Baumaßnahme ertragen, erklärt Projektleiter Julian Fassing.
Wir müssen schon sehr aufpassen. Zwar fahren wir nur 20 km/h in diesem Gleis, aber das reicht natürlich. Und auch wenn alle Fahrer extrem geschult sind, auf Personen zu achten, ist und bleibt es eine gefährliche Arbeit. Also lieber ein Pfiff mehr als ein zu wenig.
Wenn alles nach Plan läuft, dann soll die Sanierung der Riedbahn bis Ende des Jahres fertig sein. Dann gibt's für die Blumenauer zwar kein Hupen mehr, sondern wieder Bahnlärm.
Ninja Degen berichtete. Weltraumspaziergänge, also das Aussteigen aus der internationalen Raumstation zum Beispiel, die sind für Astronauten der NASA oder der russischen Roskosmos ganz geübte Praxis. Für Privatleute hingegen ist heute erst eine Premiere gewesen. Der Ausstieg für 2 Menschen aus einer Kapsel von SpaceX. Einer von ihnen ist sehr wohlhabend, denn ein Weltraumspaziergang auf private Kosten kostet eben auch sehr viele Dollar. Uwe Gradwohl.
Der Finanzier und Kommandant der Polaris Dawn-Mission, Jared Isaacman, betrat als erster für ca. 12 Minuten ein Gestell, das an die Raumkapsel montiert war. Bis zu den Knien ragte dann sein Körper ins freie Weltall. Auf dem Gestell stehend testete er die Beweglichkeit und technische Funktionen seines neu entwickelten Raumanzugs. Nachdem Isaacman in die Kapsel zurückgekehrt war, war mit Sarah Gillis noch ein zweites Mitglied der Besatzung mit dem Ausstieg aus der Kapsel an der Reihe. Die für die Mission genutzte Kapsel von SpaceX hat keine Luftschleuse. Deshalb wurde das gesamte Raumschiff von Luft leer gepumpt und dann die Tür zum All geöffnet. Das komplette Raumschiffinnere und alle 4 Besatzungsmitglieder wurden so unmittelbar dem Vakuum des Alls ausgesetzt und ihre Sauerstoffversorgung über Versorgungsschläuche sichergestellt.
Christoph Daum trainierte den 1. FC Köln, er trainierte in Leverkusen und dann auch andernorts, aber seine letzten Jahre bis zu seinem Tod Ende August hat er in Köln gelebt. Das Kölner Rhein-Energie-Stadion ist heute Nachmittag zum Ort des Abschieds geworden. Von der Trauerfeier berichtet Esteja Masur.
Es ist ruhig auf den Zuschauertribünen. Die Stimmung ist anders, als man es sonst aus dem Rhein-Energie-Stadion kennt. Pünktlich um 15.30 Uhr hat die Trauerfeier für Christoph Daum in Köln begonnen. Die Kölner Band Höhner singen Echte Fründe, die 2. Strophe mit Hilfe anderer Sänger auf Türkisch. Ein Zeichen für die Beliebtheit Daums im nationalen wie internationalen Fußball. Neben Daums Familie und Freunden sind weniger Fans gekommen als angekündigt. Viele tragen passende Trikots, vor allem des 1. FC Kölns. Manche sind auch ganz in Schwarz gekommen. Auch viele ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten nehmen heute persönlich Abschied. Darunter der frühere FC-Kapitän Pierre Littbarski, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Alexander Werle, Geschäftsführer des VfB Stuttgart. Christoph Daum starb am 24. August an seiner Krebserkrankung. Er hinterlässt seine Ehefrau und 4 Kinder.
Die Trauerfeier für Christoph Daum in Köln. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Thilko Gries. Dankeschön.